Servus, Grüezi und Hallo nach Österreich, nach Deutschland, in die Schweiz, Liechtenstein leben auch ein paar Leute. Spezieller Gruß geht an unsere Freunde in den Benelux-Staaten. Und wer uns sonst noch außerhalb hört, sei auch herzlich gegrüßt. Gin und Sinn, der Gastro- und Genuss-Podcast aus Tirol mit Alfred Wimmer und mir, Björn Börke. Heute mit Themen, die sich mit den zukünftigen Entwicklungen in der Gastronomie und Hotellerie beschäftigen. Langsam geht's wieder los, jedenfalls in Österreich schon mal. 19. Mai wird Stand jetzt wahrscheinlich wieder aufgesperrt werden. Deutschland scheint es noch ein bisschen zu dauern. Die Zeit nach Corona. Viele haben natürlich das Bedürfnis nach Socializing, nach Ausgehen, Leute treffen, wollen wieder mal irgendwo was Gescheites essen, nicht zu Hause irgendwas aufwärmen oder selber mega oder auch weniger begabt zu kochen. Haben wir natürlich so ein bisschen das Problem, nicht alle werden den Lockdown jetzt überlebt haben von unseren Freunden in der Gastronomie. Jetzt die Insolvenzantragspflicht greift so langsam wieder und da werden sich einige wahrscheinlich verabschieden. Grundsätzlich scheint es so zu sein, dass sich so ein paar Trends für die Zukunft der Gastronomie herauskristallisieren, die sich unterschiedlich stark auf Gastro und Hotellerie auswirken werden. Da gibt es zum einen natürlich die Digitalisierung. Zu diesem Thema haben wir mit dem wunderbaren Armin Leitgeb gesprochen. Es gibt natürlich die Nachhaltigkeit. Da haben wir auch ein tolles Interview gehabt mit dem Michael Young. Der hat uns auch über Individualisierung im High-End-Bereich noch etwas erzählt. Und natürlich das große Thema, das uns alle umtreibt momentan. Früher hatten wir uns genannt Fachkräftemangel. Mittlerweile sprechen die Leute schon von Fachkräftekollaps oder Katastrophe. Alfred Wimmer ist bei mir, wie immer.
Hallo, servus.
Hallo, grüß dich. Gastronom mit Leidenschaft seit über 40 Jahren, Maître in den besten Häusern in Österreich, Lehrabschlussprüfer. Du bist sehr umtriebig, immer unterwegs.
Viel unterwegs gewesen und nur immer sehr, sehr viel unterwegs und immer offen für neue Projekte in allen möglichen Richtungen.
Und wenn du sagst, seit 40 Jahren in der Gastronomie, das heißt, wenn wir jetzt Richtung Digitalisierung gehen, du hast ja noch angefangen mit Zettel und Stift.
Ich habe noch angefangen mit Zettel und Stift. Ja, ich kann mich noch erinnern, ich habe in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre mit Bonsystem noch gearbeitet, so mit Abreißzetteln und da bist du zur Schank gegangen, hast da deine Getränke geholt, die hast am Abend dann alles, ist das zusammengezählt worden, hat funktioniert zu der Zeit und das war sicherlich ein Riesenaufwand, aber es hat immer funktioniert, keine Frage. Der Weg ist sehr lang Richtung Jetztzeit. Da ist viel passiert in der Zwischenzeit, logischerweise, speziell in der Digitalisierung, beziehungsweise die Hotellerie hängt ja immer noch ein bisschen nach, finde ich, oder die Gastronomie hängt noch immer ein bisschen nach, weil sich halt viele auch nicht damit beschäftigen wollen.
Ja, da gibt es ja heutzutage viele Möglichkeiten. Ne? Das fängt an mit digitalen Speisekarten. Da redet man gerade drüber, dass das hygienisch irgendwie die bessere Variante wäre, wobei ich jetzt auch den Unterschied nicht sehe, ob du jetzt nun ein Tablet angreifst oder eine Speisekarte in Papierform. Ne? Grundsätzlich aber, da bieten sich natürlich ganz neue Möglichkeiten, dass es dann zum Beispiel auch gleich mit Bestellfunktion und so weiter ist. Reservierungssysteme, Online-Bezahlsysteme, das wissen wir natürlich auch aus dem Lebensmittelhandel, dass je mehr Zahlsysteme du hast, du natürlich auch den Umsatz steigerst. Das ist ganz klar nachweisbar. Was aber natürlich viel mehr interessant ist für die Gastronomen, ist im Prinzip so diese interne Geschichte. Es gibt ja mittlerweile diese All-in-One-Systeme, basieren auf einer Cloud und die machen dir halt wirklich Kassa, die Auswertung, das Lager, das Personalmanagement, alles in einem. Du hast Umsatz und Bestand in Echtzeit. Das ist natürlich schon eine Arbeitserleichterung irgendwie, man muss sich aber damit auch auskennen.
Genau, auskennen. Ich habe ja in meiner Praxis, in meiner Zeit nicht nur Gastronomie im Sinne der herkömmlichen Gastronomie gemacht, sondern ich habe ja insgesamt 11 Jahre bei McDonald's gearbeitet. Das heißt, ich war 11 Jahre lang Betriebsleiter, Geschäftsführer, Supervisor oder Betriebsmanager, wie auch immer man dazu sagen will, gewesen und speziell im Großraum Wien, Wiener Neustadt und Wien. Wir haben hauptsächlich für einen Franchise-Nehmer gearbeitet und bin das erste Mal mit Digitalisierung bzw. mit Computer in der Gastronomie zusammenkommen. Das heißt, für mich war ja, wie ich damals Anfang der 90er Jahre bei McDonald's eingestiegen war, es war ja für mich undenkbar, heute irgendwas auf einen Computer zu machen. Es war ja, hat man ja nicht gekannt. Das hat aber begonnen bei der Inventierung. Wir haben täglich inventieren müssen, wir haben wöchentlich, monatlich gewisse Artikel inventieren müssen. Und das waren natürlich schon Vorreiter diesbezüglich. Die haben schon gewusst, um was es da geht. Vor allen Dingen, weil es heute um die Masse gegangen ist. Auch hier gab es damals schon Ansätze für All-in-One-Geschichten, also diese Bezahlsysteme, die es damals schon gegeben hatten, hat man versucht, da unterzubringen. Man ist aber teilweise kläglich gescheitert, weil man einfach, ich glaube einfach, der Zeit voraus war. Es hat, die Schnittstellen hat es halt noch nicht gegeben. Aber das war natürlich eine riesengroße Geschichte. Und wenn man Systemgastronomie oder McDonald's selbst hernimmt, die sich natürlich dort entwickelt haben, Ende nie. Heute, wenn du heute in einen McDonald's reingehst, hat der mit dem, was ich damals miterlebt habe, nichts mehr zu tun. Weil heute stehst du irgendwo an einem riesengroßen iPhone auf einem Touchscreen und klippst drauf und stößt dir dein Essen selber zusammen. Hinten wird es produziert oder ist eh schon fertig. Was teilweise für meinen Geschmack, also so wie ich es kennengelernt habe, natürlich ein bisschen mit Qualitätsverlust zu tun hat, weil wir haben damals noch gearbeitet mit sogenannten Pin-Levels, wo wir genau gewusst haben, 10 Minuten darf das Produkt in dieser Warmhaltebox drinnen sein. Wir haben gewusst, wie viel 1000 pro oder wie viel Stück wir pro 1000 Gäste umsetzen, du hast genau gewusst, wenn du halt den und den Umsatz fährst, musst du so und so viel Hamburger, so und so viel Big Mac und so weiter da haben. Das hat es damals schon alles gegeben. Das war eben auch schon digitalisiert, das war auch schon computertechnisch erfasst. Aber wir haben wirklich frisch produziert und dann hat es halt gegeben Situationen, wo du halt nicht mehr fertig geworden bist oder wo du halt dann das Produkt nicht fertig hast, dann hat es ein bisschen eine Wartezeit gegeben. Und da kamen halt dann auch diese Geschichten so mit, nehmen Sie kurz Platz und wie du angesprochen hast, eine Verkaufsförderung mit oder fördernder Verkauf mit Zahlsystemen, haben wir halt die Leute dann irgendwie bei Laune gehalten, indem wir einfach sie eingeladen haben auf irgendwas und dann kommen jetzt halt dann irgendwann einmal die berühmte Apfeltasche rausgekommen, die ja vor Jahr Furore durch ganz Österreich gemacht hast. Wobei der Zusatzverkauf oder der Verkauf an sich für meinen Geschmack nicht immer der ist, der, sag ich mal, oder das Anlocken des ist, was ich halt, weil ich dort einfach so und so zahlen kann oder weil das und das passiert, sondern wir haben dann in weiterer Folge, habe ich irgendwann einmal für eine riesengroße Kinokette gearbeitet, wo wir auch Systeme entwickelt haben, um mehr zu verkaufen. Und da kommt das schon sehr viel auf die persönlichen Menschen an, die dort stehen, die verkaufen.
Ja, das denkt man teilweise gar nicht, ne? Wenn man an McDonald's denkt oder wenn man über McDonald's nachdenkt, dann geht es da meistens um Richtung Mitarbeiter, Richtung Nachhaltigkeit auch. Aber dass die eigentlich ein großer Vorreiter sind, gerade in diesem Bereich etwas effizienter zu machen, Standardisierung und sowas, also die haben uns allen was vorgemacht im Prinzip über Jahre.
Über Jahre hindurch natürlich. Ja. Ich meine, ich muss dazu sagen, ich bin zu McDonald's gekommen wie das Kind zum, weiß ich nicht. Ich hab was gesucht. Ich bin mit meiner Frau von Innsbruck nach Wiener Neustadt gezogen 1989 bzw. 1990. Hab dort natürlich geglaubt, wenn ich dort hinkomme, auf mich wartet eh jeder, weil da im Großraum Innsbruck, wo wir gelebt haben, haben mich viele gekannt und das war lässig und toll und jetzt ziehst du halt nach Wiener Neustadt und da, die warten schon und da wird schon passen. Und dem war halt nicht so. Und nach einigen Fehlstarts habe ich wen kennengelernt, der bei McDonald's gearbeitet hat, der war der Supervisor, zuständig für 3 Betriebe damals und der hat gesagt, solche Leute wie die brauchen wir. Und ich habe dann gesagt, na okay, McDonald's, ich meine, als gelernter Koch, Kellner, McDonald's, harte Bandage. Das war 1992, das muss man sich vorstellen. Also das ist schon eine Ewigkeit her. Das war nicht so wie heute, wo das einfach normal ist, sondern das war, da hat es gegeben 40 Betriebe in ganz Österreich und einer davon ist eben wieder in Eistag gestanden und dann habe ich mir das angeschaut und habe mir gedacht, okay, 3 Monate kannst du machen, was soll daraus werden, außer nichts. Und aus den 3 Monaten sind dann insgesamt 11 Jahre geworden. Also mit einem kurzen Zwischenstopp, ein Jahr lang war ich dann eben weg von dem Unternehmen und habe dann zum Schluss in Wien die 2 ältesten Betriebe auch gehabt, die es damals gegeben hat, also Schwarzenbergplatz den ersten und den zweiten, die Wagnermannstraße erster Freestander. Aber zurück zu dem, was die alles gemacht haben. Wir sind Anfang der 90er Jahre gesessen vor einem Computer, schwarz mit grüner Schrift. Wir haben auf DOS gearbeitet. Das kennt ja heute keiner mehr.
Ich kenn's noch.
Du kennst es noch? Ja, ist eine coole Geschichte. Wir haben dann Programme teilweise umgeschrieben, entwickelt oder was auch immer, weil das halt alles nicht funktioniert hat. Dann gab's so Registrierkassen. Ich meine, das hat es ja damals auch nicht gegeben in der Gastronomie, Registrierkassen. Wir haben schon Registrierkassen gehabt, da waren so rote Punkte drauf, was draufdruckt und wenn der Punkt geleuchtet hat, hast du gewusst, dass am Computer hinten die Ware abgezogen worden ist. Ware abziehen, das sind ja auch so Dinge, die wo viele erst heute drüber nachdenken und anfangen, nämlich über Rezepturen, über Bestandteile von Essen. Das ist ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert, weil wenn ich heute hergehe und die Systemgastronomie hernehme, wo ich genau weiß, wo es genau vorgegeben ist, was da drauf ist, was da drinnen ist, dann funktioniert das auch. Wenn ich aber heute in die normale Hotellerie, in die Gastronomie gehe, in der wir uns jetzt bewegen oder über die wir jetzt reden, dann ist es ein wahnsinnig schwieriges Teil, weil halt hier sehr, sehr viel abweichend sein kann. Das heißt, du hast eine ganz andere Produktpalette, du hast ein ganz anderes Essen. Wenn man in ein Hotel geht, Halbpensionsbereich, da hast du zu tun mit Wiederverwertung. Das heißt, Wiederverwertung ist ja nichts Schlechtes, im Gegenteil. Das ist ja das, was ich immer ein bisschen misse in den letzten Jahren. Das, was ich aus der ersten Zeit Hotellerie kenne oder aus vielen anderen Betrieben immer wieder kenne, dass einfach die Ware wiederverwertet wird. Das heißt jetzt nicht, dass ich das am nächsten Tag wieder erkenne. Aber dieses Wiederverwerten, das brauchst du ja dort nicht. Du brauchst ja das in der Systemgastronomie, brauchst du das nicht. Du hast dort genau deine Vorgaben, du hast deine Buns, du hast deine Patties, du hast deinen Salat, du hast deine Portionierungen, du hast deine Soßen. Das ist in riesengroßen Pistolen drinnen, das schaut aus wie ein Silikonspritzen, nur überdimensional. Das ist genau einmal drauf, klack, ist genau die Portion drauf, was da ist. Also das ist, heißt ja nicht umsonst System.
Ja, man muss natürlich dazu sagen, es gibt natürlich noch andere Systemgastronomien.
Ja, ja.
Wenn wir jetzt nochmal Burger King, KFC und wie sie alle heißen.
Ich beschäftige, entschuldige, wenn ich kurz...
Nur du kommst aus der Gegend, deswegen
reden wir gerade. Entschuldigung, genau. Das ist ja klar. Ich muss aber dazu sagen, beschäftige mich natürlich auch mit derzeit gerade im Großraum Innsbruck, sehr bekannt mit Hardrock. Mein Sohn selber ist bei Hardrock Café und arbeitet dort in der Küche und da finde ich halt viele Dinge wieder, die schon in den 90er Jahren kennengelernt, der kommt jetzt mit einer neuen Erfindung daher, sage ich, du, das haben wir damals schon gemacht.
Ja, das ist
und das ist die Schöne dabei.
Das ist manchmal so, ne? Aber jetzt in die Zukunft gedacht, natürlich kann nicht jedes kleine Lokal da irgendwie ganz groß in Technik investieren. Auf der anderen Seite gibt es natürlich wirklich auch Supplier. Wie gesagt, wir hören gleich mal rein, was der Armin Leitgeb dazu zu sagen hat, die so Kompaktsysteme zur Verfügung stellen. Die müssen natürlich auch gewartet werden und vor allem, es muss sich auch ein gewisses Grundverständnis schon, muss es halt geben. Sonst, ich tue mir selber meistens ein bisschen schwer, was das Digitale angeht. Ne? Da muss ja schon ein bisschen irgendwo eine Ahnung da sein, wo die Reise hingehen kann.
Naja, ja klar, ein bisschen Verständnis für die Technik, die gehört dazu, das ist keine Frage. Aber ich glaube, am Ende des Tages überwiegt das Positive dabei, weil diese Technik, die lernen wir, das haben wir ja im abgelaufenen Jahr, es gibt ja fast keinen Menschen mehr, der nicht mittlerweile ein digitales Meeting machen kann. Früher, ich meine, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, wenn es gesagt hast, machen wir ein digitales Meeting, habe ich alle gesagt, was ist denn das, warum brauchen wir das? Dann fahre ich schnell hin. Ich meine, ich bin selber viel unterwegs immer wieder, speziell auch im Bereich der Lehrlingsausbildung und habe da so ein Projekt in Wien, wo ich immer wieder auch teilnehme. Ja, da sagst du, okay, da komme ich schnell runter. Dann fahrst du jetzt den Zug, fährst 5 Stunden runter. Heute machen wir das einfach über einen digitalen Anbieter und man macht eine Videokonferenz und die Sache ist gegessen, ist in 10 Minuten durch, dann zieht sich ein bisschen schön an, zumindest oben, und dann passt es. Naja, ist ja auch, hat man ja in den letzten Monaten auch miterlebt, dass dann doch irgendwelche Menschen auftauchen. Also ich glaube, das Digitale, das kann man, das ist nicht das Thema. Am Ende des Tages, das Positive, was überwiegen wird, ist das, dass man weiß, was man in seinem eigenen Betrieb hat. Das heißt, das beginnt bei der Inventur, das beginnt bei der Warenwirtschaft, was ja das Wichtigste ist, weil ich glaube, die wenigsten oder viele wissen nicht mehr, was sie alles an Produkten im Haus haben. Und das, glaube ich, ist das größte Problem. Wir haben gerade, weil ich erst von meinem Sohn gesprochen habe, haben wir gerade erst vor ein paar Wochen das Thema gehabt, der war kurz im Betrieb drinnen, weil sie gesagt haben, er soll schnell schauen im Trockenlager, was da jetzt alles an MHDs ablaufen. Er ist zurückgegangen und hat gesagt, so ein Einkaufskörbe voll mehr war das nicht. Das heißt aber auch, und da sind wir halt wieder bei der Systemgastronomie, die wissen genau, was sie tun. Der kennt sein Ablaufdatum, der kennt seinen Einkauf, der weiß genau, was er braucht. Und dann habe ich halt am Ende des Tages auch keinen Verlust im Sinne von, ich muss das wegschmeißen, weil MHD abgelaufen ist, weil es schlecht worden ist, weil halt auch diese Themen mit First In, First Out, FIFA und so weiter, das gehört da alles dazu. Das muss man natürlich wollen. Und wollen heißt aber auch, das muss ich ständig kontrollieren. Und da scheitert es halt am meisten. Und ich sehe das in den Großbetrieben. Wir haben in einem der größten Hotels in Tirol vor vielen Jahren so ein System mit einem Freund aufgebaut, wo es am Anfang geheißen hat, naja, das brauchen wir einfach, das ist so nebenbei, das hat 3 oder 4 Monate gedauert, bis dass wir das alles erfasst hatten, was es alles gegeben hat, bis dass wir draufgekommen sind, ups, da gibt es Dinge, das wussten wir gar nicht, dass die gab. Und das Projekt läuft heute noch und funktioniert sehr gut und auf Knopfdruck wissen die heute, was haben sie im Haus, was ist der Warenwert und was muss ich demnächst ausscheiden oder was muss weg, was muss verkocht werden, was gehören an Getränke. Ich meine, ich kenne auch Betriebe, da gibt es Getränke, die haben es das letzte Mal angeschaut vor 30 Jahren. Also auch das gibt's. Ich habe Betriebe miterlebt, speziell vor 5, 6 Jahren so in der Richtung, da habe ich für ein Hotel ein bisschen den F&B-Manager oder den Wirtschaftsdirektor gemacht, wenn man so sagen will, und nebenbei Service dazu. Der hat einfach einkauft und keiner hat gewusst, was man mit dem tun sollte. Es war hauptsächlich, er hat einfach einkauft, weil das Einkaufen hat ihm Spaß gemacht, aber wie es das verarbeitet ist und wie nicht, keine Ahnung. Und dann bin ich ins Spiel gekommen und habe dann angefangen, mit ihm das Ganze durchzuarbeiten und habe versucht, ihn in eine Richtung zu treiben. Man muss dazu sagen, das war jetzt kein klassischer Hotelier in dem Sinne, sondern das war einer, der viel Geld verdient hat mit etwas und einfach glaubt hat, er muss Hotelier werden. Also das ist jetzt auch nicht so einfach, du kannst nicht einfach sagen, du kaufst da was und bist das dann. Und wir haben da 10 Monate lang gekämpft wie die Irren, damit ich dem gelernt habe, du kannst nicht einfach nur einkaufen fahren, weil es lustig ist, das Einkaufen. Du musst überlegen, was du kaufst. Und du kannst nicht einfach, auch das Ganze, die ganzen Mitarbeiter haben da noch dem agiert. Da hat es einen Küchenchef gegeben, ein ganz lieber Kerl. Ich kann mich an den erinnern, der war aber dann, glaube ich, nur 2 Monate oder 3 Monate. Der hat mir immer von seinen Visionen da erzählt. Der ist irgendwo aus Nord- oder Ostdeutschland gekommen. Und das war alles ganz, ganz lässig. Aber am Ende des Tages hat er einfach nichts aus dem Häfen rausgebracht. Er hat nichts aus dem Geschirr rausgebracht. Zumindest nicht, was essbar war. Aber er hat einmal einkauft.
Es gab mal in Deutschland einen Bundeskanzler, der meinte immer, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Ne?
Ja, das kenne ich anders als an einem anderen Unternehmen. Bei uns hat es einmal geheißen, wenn ich jetzt so ein bisschen die Systemgastronomie hernehme, bei uns hat es immer geheißen, wenn einer eine Vision gehabt hat, hast du gewusst, dass er nicht mehr länger als wie 2 Monate im Unternehmen ist.
Du hast, also diese ganze Digitalisierung ist ja jetzt kein Selbstzweck, sondern das hat ja alles irgendwie einen Hintergrund. Man verbindet damit natürlich auch Ziele, du hast das Controlling natürlich angesprochen. Es geht natürlich grundsätzlich um Effizienz, um Kostenersparnis, ob das nun Ware ist, ob das Personal ist. Spielt auch in das Thema Waste Management rein, dass man halt nicht so viel wegwirft und nicht so viel schlecht wird. Das heißt, da verzahnt sich das schon wieder so ein bisschen mit der Nachhaltigkeit.
Genau. Das ist, ich meine, da sind wir ja dort, wenn ich halt hergehe, ich habe von 1978 bis 82 gelernt. Ich habe in einer Küche gearbeitet, ich habe eine Küchenchefin als Lehrfrau gehabt, mehr oder weniger, die Frau Paula. Ich weiß gar nicht, ob die heute noch lebt, aber ich gehe davon aus, weil das war so ein Unikum, das geht gar nicht anders, die muss noch. Man hat nichts anderes gehört, genau. Und die hat uns einfach gelernt, jetzt nicht aus allem was zu machen, das möchte ich gar nicht sagen, aber einfach alles zu verwerten und alles zu machen. Ich muss aber auch dazu sagen, wir haben damals gelernt, ich bin ausgeschickt worden in die hintere, zu der hinteren Straßen, weil da ist der Metzger gekommen und wie ich das erste Mal da rausgegangen bin, habe ich mir gedacht, ja und? Der ist da gestanden mit einem riesengroßen Mercedes, dann hat er den Kofferraum aufgemacht, da war, wie wir sagen, ein Fleischladen drinnen und da ist eine halbe Sau drin gelegen. Und dann habe ich den angeschaut und habe gesagt, komm her da, hat mir die halbe Sau auf den Buckel gehabt, also über die Schulter gelegt und dann bin ich reingegangen damit. Ich meine, wer mich kennt von der Statur her weiß, ich war damals noch ein bisschen weniger sogar, da ist die Sau mehr mit mir gegangen als wie ich mit der Sau. Ne? Und dann ist die da drinnen gelegen und dann hat sie gesagt, ja und was machen wir? Ja, dann wird es verarbeitet. Und so geht es halt dann. In allen möglichen Richtungen. Und dann ist alles einfach, dann ist einfach alles verarbeitet worden. Und nachhaltig, ja, klar, weil einfach alles verwendet worden ist. Heute habe ich ein bisschen ein Problem damit, weil heute wird alles einzeln einkauft, was ja grundsätzlich auch nicht so schlecht ist. Aber wenn ich es nicht mehr brauchen kann, schmeiße ich es einfach weg.
Nachhaltig kommen wir gleich nochmal dazu, da haben wir uns ja auch mit Micha Jank unterhalten. Jetzt lass uns bitte erstmal reinhören, was der Armin Leitgeb noch gesagt hat zum Thema Digitalisierung, weil er da momentan sehr beschäftigt ist und sich sehr, sehr gut auskennt.
Ja, gut.
Hallo Armin, du beschäftigst dich ja intensiv mit dem Thema Digitalisierung in der Gastronomie und Hotellerie. Bist ein praxisnaher Mensch, ja, du kennst das alles aus deiner großen Erfahrung heraus. Das ist natürlich ein weites Feld. Wo ist aus deiner Sicht für die Gastronomie der Hauptangriffspunkt? Was müsste wichtigerweise umgesetzt werden?
Ja, erstmals hallo zusammen, auch von meiner Seite. Ich komme aus der Praxis, aus der internationalen Praxis, war ein bisschen in der Weltgeschichte rum, immer hands-on in der Küche als Küchenchef, bin dann wieder zurückgekommen und seit ein Jahr oder eineinhalb ist halt die Digitalisierung und die Änderung in der Gastronomie ein sehr starkes Thema, in der Gastronomie und Hotellerie. Das letzte Jahr in der ganzen Corona-Zeit hat uns eigentlich das ein Beispiel bestätigt, dass die Digitalisierung, die Vereinfachung und die Standardisierung von Abläufen immer, immer wichtiger wird. Also spätestens in der mittleren Zukunft wird es unverzichtbar sein für Gastronomie und Hotelbetriebe. Und einfach die Sachen zu digitalisieren, zu vereinfachen und das Corona-Beispiel hat das eigentlich alles bestätigt, dass das eigentlich unverzichtbar werden wird.
Ja. Das betrifft das jetzt nur die ganz großen Restaurants und Hotels oder was ist mit den kleineren, wenn wir jetzt an die kleinen Bars denken oder die Speisel um die Ecke? Die haben ja vielleicht auch gar nicht die Zeit und die Manpower, die ganz großen Räder drehen können. Wie können die sich mit digitalen Maßnahmen fit machen?
Die Digitalisierung eigentlich, die funktioniert für Kleinstbetriebe, für Bars, für Foodtrucks. Da geht es einfach um auch der Sinn, um die nächste Generation zu sichern. Also die Leute, die was jetzt immer alles nur am Handy machen, oder in der alles nur auf digital und digital bestellen und digital sich das Essen zu bestellen oder digital schon ins Zimmer einchecken. Die nächste Generation wird dadurch immer nur mehr mit solchen Sachen arbeiten wollen.
Das heißt, das sind dann im Prinzip Maßnahmen, die im Hintergrund laufen, die der Gast teilweise gar nicht mitbekommt, die ihm aber das Leben erleichtern.
Genau, das erleichtert das Leben vom Gast, weil er einfach durch die Tools und durch die Module, was die ganzen Systeme haben, viel leichter Zugang hat. Der Betrieb wird viel transparenter, der Betrieb wird da viel, viel sichtbarer für den Gast oder für den Konsumenten. Er wird durch gewisse Techniken gebunden durch den Betrieb in der kompletten Kommunikation und Informationstechnik. Und da ist eben kein Problem, weil da gibt es die Module für eben einen kleinen Betrieb oder einen großen Betrieb. Das ist alles skalierbar und stapelbar. Man kann mit einem kleinen Modul anfangen, mit einem normalen Kassensystem, wenn man es jetzt in der Gastro macht. Und das ist nachher auf langfristig ist das eigentlich einsparend an Zeit, an Manpower und vor allem, was ja jeder hören will, an Geld.
Ja, klar.
Mit den Techniken von der Umsatzsteigerung durch die Sichtbarkeit, wenn es für jeden einfach einfacher wird, irgendwo auf der Liegewiese in einem Hotel zu bestellen, online direkt über sein Handy und das geht dann direkt zum Kellner und man muss nicht immer aufheben oder wo ich jetzt da oder wo kommt jetzt jemand da, wo ich bestellen kann, ist ein ganz spannendes Thema und wie gesagt, für die Zukunft sind das Einsparungen an Personal und die Erleichterung und eben eine Umsatzsteigerung und dadurch sicherlich mehr Verkäufe und ein bisschen mehr Umsatz und Gewinn.
Ja, das hört sich jetzt aber nicht so an, als kann jetzt jemand, der sich nicht mit dem Thema so befasst hat, das selber umsetzen. Oder da brauche ich schon externe Unterstützung. Brauche ich vielleicht auch Hardware oder wo fängt man da überhaupt an?
Die Systeme, die mit mir da arbeiten, über die Firma Boa und Gastronovi, die sind alle auf jede Hardware einsetzbar. Also wenn man die Hardware hat, braucht man eigentlich nur die Software. Es ist sehr individuell, wie es jeder, ob ein großer Betrieb, ob ein Riesenhotelbetrieb, ob eine kleine Bar mit dem arbeiten will. Es ist skalierbar. Und wie gesagt, auf jede Hardware ist es umzusetzen. Also die einen, man kann da von 70 Euro im Monat bis rauf auf 900 Euro im Monat das ganze Paket nehmen. Es ist einmal eine Arbeit, das ganze System zu füttern. Aber wenn das einmal drinnen ist, dann ist die Arbeit einfach für jeden leichter und sehr unabhängig von verschiedenen Personal, Expertise oder Niveau, weil es einfach standardisiert ist.
Ja, das heißt, am Anfang muss ich ein bisschen mir auch Zeit nehmen. Wie ist das jetzt mit der Pflege? Weil ich kenne das zum Beispiel von digitalen Speisekarten, die müssen ja auch gewartet werden, aktualisiert werden.
Ja.
Wie viel Zeit muss ich da ungefähr investieren, um das immer aktuell zu halten?
Wenn einmal das System gefüttert ist mit der Basis, dann ist es eigentlich relativ unaufwendig, das immer zu aktualisieren. Und mit diesen neuen, modernen Systemen, wenn ich irgendein neues Gericht oder ein neues Produkt auf der Karte habe oder zum Verkauf freigebe, dann muss ich das Kassensystem immer irgendwie programmieren oder das neu in das Kassensystem eingeben mit dem richtigen Preis, mit dem richtigen Steuersatz. Und bei diesen Systemen ist halt, wenn man das in das Kassensystem eingibt, dann ist es gleich sofort auf Webseite, zum die Karte ausdrucken, in jeder Social Media, wo ich das verlinkt habe, mit der Gästekommunikation konnektiert und kommuniziert.
Das hört sich so an, als könnte sogar ich das machen.
Ja,
und ich habe wirklich wenig Ahnung von Digitalisierung.
Ja, es ist nicht schwer. Am Anfang, wie immer, wenn man irgendwas Neues hat, ist es ein bisschen ein Einsatz, aber das versteht man dann relativ schnell. Und man lernt dann gleich mit dem gut umzugehen und lernt dann auch die ganzen Mehrwerte relativ schnell kennen, was sowas bringt.
Und Nebeneffekt ist natürlich auch, wir können mit unseren Kindern ein bisschen mitreden, ne?
Richtig.
Ja.
Ich muss auch schon, wenn ich irgendein Essen bestelle, jetzt in der Zeit, wo noch nichts offen hat, muss ich auch meinen Junior mit 16 fragen.
Ja.
Kannst du uns das geschwind machen?
Na super.
Und das ist dann die nächste Generation.
Ja, genau. Armin, ich weiß, du hast wenig Zeit. Du bist jetzt die nächsten Tage wieder in Österreich mit deiner Feinkost, mit den Relais unterwegs.
Genau.
Deswegen danke ich dir für deine Zeit.
Gerne.
Wünsche dir alles Gute.
Ja.
Und dann hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder live.
Ja, lieben gern.
Ja?
Jederzeit.
Danke dir.
Bitteschön.
Ja, Alfred, der Armin hat da nochmal zum Schluss was gesagt zum Thema Generationen. Natürlich tun sich nachfolgende Generationen oder jetzt jüngere Generationen schon mal grundsätzlich ein bisschen leichter wahrscheinlich. Digital Natives werden wir wahrscheinlich nicht mehr werden. Die tun es dann wahrscheinlich auch leichter, wenn es so um Themen geht wie KI, künstliche Intelligenz und Robotik, was natürlich auch mal irgendwann ein Thema werden könnte im Gastronomiebereich. Grundsätzlich sind wir aber trotzdem noch da und müssen mit dem Thema umgehen.
Genau. Ja, ich glaube, das hängt, die Generation, die jetzt noch kommt oder die vielleicht jetzt auch, sage ich mal so, in der Pipeline hängt, so nicht nur die jetzt noch kommt mit 5, 6, 10 Jahren, sondern so auch die so diese Teenager-Geschichten sind, die haben natürlich gewisse Vorteile, weil die, ich meine, das sieht man ja, der rennt halt den ganzen Tag mit dem Handy umeinander und wenn du was brauchst oder auch speziell ich was brauche, obwohl ich glaube, dass ich mich relativ gut immer wieder auskenne, muss ich bei gewissen Dingen zu meinem Sohn gehen und sagen, du, wie geht das oder wie macht man das? Auf der anderen Seite, ich habe ein sehr gutes Beispiel, ist mein Vater, der ist mittlerweile über 80 Jahre oder wird 80, damit ich komplett nicht sagen, wird heuer 80, der aus einer ganz anderen Seite kommt, der sich als Historiker sein Hobby erfüllt hat, der heute digital so weit vorgeschritten ist mit seinen 80 Jahren, dass er selbst Unterricht macht und Pensionisten und alten Menschen das lernt. Also ich glaube, es ist einfach eine Willensfrage und nicht eine Generationsfrage. Aber dass das ist natürlich definitiv leichter dann, das ist keine Frage. Also das wird was für uns 10 Klicks sein, für unsere Generation 10 Klicks sein, sind für die wahrscheinlich 2 Klicks. Aber das ist halt Learning by Doing.
Jetzt lass uns mal rüberklicken zum nächsten Thema.
Ja.
Ne? Auch da geht es natürlich, ist das natürlich eine Willensfrage. Thema Nachhaltigkeit, das muss man natürlich auch wollen. Grundsätzlich gilt da natürlich das alte Thema, tue Gutes und rede darüber. Viele reden nur darüber. Was da vorher war, ist nicht immer so ganz klar. Nachhaltigkeit wird sicherlich großes Thema werden und bleiben, wobei das ja eigentlich schon länger auf dem Plateau liegt. geht da ja um, wie gesagt, wir hatten es vorhin schon angesprochen, um Waste Management, es geht um plastikfreies Wirtschaften, es tritt im Juli jetzt die neue EU-Einwegrichtlinie in Kraft, sodass Strohhalme aus Plastik und so weiter verboten werden. Sous-Vide ist ein Thema. Christian Lohse hat dazu eine ganz besondere Meinung. Ne?
Ja, ja.
Einfach nicht mehr zeitgemäß eigentlich, mit diesem ganzen Plastik in der Küche zu arbeiten.
Naja, es ist, ich habe immer ein bisschen ein Thema mit nachhaltig. Nachhaltig ist es dann, wenn ich als Person es für nachhaltig empfinde. Und das Empfinden ist halt eine ganz andere Geschichte. Für mich nachhaltig ist das, wenn man schaut, wir sitzen da, sage ich jetzt mal, mitten in Innsbruck auf einer großen oder in einer Wohnung mit einer großen Dachterrasse und ich pflanze mir meine Kräuter und meine Gemüse selber an. Mitten in Innsbruck. Das ist für mich nachhaltig. Das heißt, ich habe weder einen Dünger verwendet, noch habe ich Sachen verwendet, die ich nicht haben will. So. Garantiert mir das der Bauer ums Eck auch. Also nachhaltig ist immer so ein weitläufiges Thema und ich glaube, das ist für mich ist das ein bisschen ausgelutschte Geschichte mittlerweile. Bei nachhaltig geht's ja auch meistens, kommt ja meistens dann das Wort regional noch gleich dazu und da stoßt es mir eh schon auf, weil wenn ich da in Innsbruck sitze, was ist für mich regional, wenn ich jetzt einen Wein beziehe, ist der regionale Wein aus dem Burgenland regionaler als wie der aus Südtirol. Also was jetzt ist wirklich regional? Ich glaube, da muss jeder seinen eigenen Weg finden und gerade in der Gastronomie ist es natürlich, und Entschuldigung, wenn ich das so sage, und ich weiß, da werden wir sicherlich viel dafür prügeln, ist es einfach ein PR-Gag. Weil einfach vieles, oh, der ist nachhaltig, da müssen wir hin. Aber Nachhaltigkeit hat wirklich was damit zu tun, sich zu überlegen, wo kann ich was weglassen oder wo kann ich was anders einkaufen, um einfach diese Menge, Masse, was verschwendet wird, einfach wegfällt. Du hast den Strohhalm angesprochen. Ich glaube, wir haben das ganz am Anfang einmal miteinander, wie wir uns die ersten paar Monate kennengelernt haben, braucht man für ein Getränk überhaupt einen Strohhalm?
Genau.
Ist das überhaupt notwendig? Dann brauche ich über das Plastik nicht mehr nachdenken. Also, dann hat sich das eh schon erledigt. Also, drum, das muss natürlich einer wollen. Und wenn man speziell in die gehobene Gastronomie reingeht, und du weißt das aus eigener Erfahrung, wenn du einen Cocktail wohin stößt oder einen Longdrink wohin stößt ohne Strohhalm, heißt es gleich, naja, seid ihr schon zu gierig dafür. Also, das ist ja auch ein Thema, in dem man aufpassen muss, wo man ist und was die Menschen erwarten von dir. Natürlich erwartet jeder nachhaltig. Nur eine nachhaltige Mango gibt's halt vielleicht dort, wo sie wächst, aber in Österreich nicht. Es ist die Frage, sage ich dem Gast, das gibt's nicht. Und bin in einem 5-Sterne-Esshaus und der sagt zu mir, was bei ihnen gibt's und nicht bestimme ich, weil ich zahle es. Oder ich bewege mich in eine Richtung, wo ich sage, das tue ich nicht mehr. Dann ist es aber eine Philosophie. Dann wird es zur Philosophie. Und wenn es zur Philosophie wird, dann spreche ich Menschen an, die das haben wollen. Und die wissen dann, was das wert ist und was das kostet. Und da sind wir genau bei einem Thema, was für mich einfach das Faszinierende ist. Ich habe voriges Jahr innerhalb der Familie ein Gespräch geführt. Einige, also nicht meine direkte Familie, sondern so ein Teil, der von der Seite zugekommen ist, der also angeheiratet ist. Die dann irgendwann einmal, da wo damals war im Sommer voriges Jahr, war diese Geschichte mit den Großfleischhauereien, ja. Corona-bedingt geschlossen und was der Tod und Teufel alles. Und dann kommt so im Gespräch so, ja, und wenn die Wirten nicht mehr das billige Fleisch kaufen täten, dann wäre das alles nicht mehr wahr und dann braucht man das alles nicht. Ja, aber die Welt ist anders. Weil wenn jeder das zahlen würde, was das nachhaltige, biologische, regionale kostet, ja, dann kostet einmal ein Wiener Schnitzel, wenn es ein Original vom Kalb ist, wird halt wahrscheinlich 45 bis 50 Euro beim normalen Wirten kosten und nicht 8,90 Euro. Und dann kommen wir woanders hin, da kommen wir in die Leistbarkeit und Nachhaltigkeit muss da, das muss man richtig verstehen, auch leisten können. Das heißt, ich muss den Menschen die Möglichkeit geben, das auch sich zu leisten, das einzukaufen, den Wert auch dem Produzenten weiterzugeben. Solange das nicht passiert, ich meine, um 1.000 Euro im Monat, wenn du verdienst, da kostet keine Bio-Bananen oder sonst irgendwas kaufen, die vielleicht per Hand nach Österreich gebracht worden sind, sondern du musst halt die nehmen, die aus dem Karton im Flieger waren. Ich habe jetzt absichtlich Bananen genommen, weil alles andere wäre eh relativ leicht. Aber es geht auch um das, was ich von mir von der Terrasse aus jeden Tag sehe oder im Frühjahr immer sehe. Ich schaue in die Gemüsefelder von Innsbruck raus und denke mir, wer wird das irgendwann einmal dort am Acker abholen? der mit dem Flieger da herkommt und für das da hergeholt wird, weil er das Gemüse da ernten muss. Das ist kein Vorwurf gegenüber den regionalen Bauern, die da sind. Aber früher hat halt ein Bauer einen Knecht gehabt, den er das ganze Jahr beschäftigt hat, oder zwei oder drei, wie auch immer. Und das hat was mit Nachhaltigkeit zu tun. Das heißt noch lange nicht, dass das Gemüse, wenn es im Tau gewachsen ist, dass es deswegen nachhaltig ist. Weil da geht es ums Düngen, da geht es ums Einbringen, da geht es ums Verwerten, da geht es ins Einfolieren und so weiter und so fort. Und wenn ich heute in einen Supermarkt reingehe und ich kaufe ein Bier und da gibt es Spezialisten bei den Biomärkten dafür oder bei den Märkten dafür und ich kaufe Biogemüse und das Biogemüse ist in Plastik einfoliert und ist gewaschen, dann denke ich mir, da ist irgendwas verkehrt gelaufen. Und wenn man die Nachhaltigkeit in die Gastronomie ummünzt, geht es natürlich um Einkauf und, aber das, was mir nur am meisten weh tut dabei, ist diese ganze Waste-Geschichte, was du angesprochen hast. Dieses Wegwerfen. Ich war einmal bei einem Projekt so nebenbei mit dabei. Da ist es darum gegangen, abzuwägen oder festzustellen, wie viel Abfall, Bioabfall in einem Hotelbetrieb anfällt. Da wird das schlecht. Da wird er richtig schlecht. Das ist aber jetzt kein Vorwurf an die Küche. Das ist kein Vorwurf an irgendwen. Sondern es macht sich einfach keiner mehr Gedanken drüber. Ich finde es ja wahnsinnig toll. Und natürlich ist es lässig, wenn du heute Buffets hast. Also ich kann mich erinnern, wie ich angefangen habe, hat es keine Buffets gegeben. Da haben wir Essen serviert, Punkt aus, fertig. Einmal früher, einmal später. Heute muss alles in einem Buffet sein. Besser, hyper, lässig. Toll, das Größte von und so weiter und so fort. Und auf noch kommen dann die Kollegen, rammen die es ab und gehen zur grünen Tonne und da kommt es dann eine.
Ich kenne genau das Thema von einem sehr, sehr großen Hotel. Die haben durch die Corona-Maßnahmen im letzten Jahr fast alles serviert, gab gar keine Buffets mehr, auch am Frühstück nicht mehr. Und haben festgestellt, dass die wahnsinnig große Einsparungen auch dadurch hatten.
Natürlich, ist ja logisch, ist ja klar. Ich kann ja portionsgerecht kaufen, ich kann ja portionsgerecht einkaufen, ich kann portionsgerecht servieren. Das, was am Teller ist, wird gegessen, so wie man früher schon gesagt hat, was auf dem Teller kommt, das wird gegessen, hat man ja früher schon gesagt. Und dann wird das aufgegessen und wenn ein Gast was mehr will, dann soll er es holen. Na, sorry. Du siehst das ja selber, du weißt das ja selber aus der Branche. Geh heute einmal an ein All-In-Buffet. Und das gibt es auch mittlerweile in den 5-Sterne-Häusern, das ist ja dort angekommen, und geht dort einmal hin und schau mal, wie es da ausschaut. Je höher, je weiter, je mehr ich am Teller habe, desto besser. Und wie gesagt, das, was überbleibt, und bis zur letzten Minute muss immer alles verfügbar sein. Ja, was machst du denn damit? Das kannst du halt nur mit einem Gulasch machen, sage ich jetzt einmal. Weil das wird besser, wenn es zum dritten Mal aufgewärmt wird. Ne? Aber alles andere ist halt dann schwierig. Ne? Und ich habe halt auch bei der Nachhaltigkeit immer das Problem, viele glauben, wenn ich das Thema jetzt angehe, dann spare ich mir was ein. Natürlich spare ich mir was ein, aber erst irgendwann in 3, 4, 5, 6 Jahren. Buffets spart nichts. Buffets spart nicht am Waste, Buffets spart auch, die Produkte können alle 100% regional und nachhaltig sein, ist alles kein Thema. Aber ich spare nicht an Waste, ich spare nicht an Personal, ich spare an gar nichts. Ich kenne Situationen, da hat es geheißen, da ist ein Buffet, da braucht man weniger Mitarbeiter. Was hat denn das mit Nachhaltigkeit zu tun? Und wenn ich halt mir wirklich hinstelle und den Menschen wieder was verkaufe, und mir hat vor vielen, vielen Jahren ein Unternehmer mal gesagt, weil ich hab für den gearbeitet und ich habe ein Thema zum Lösen gehabt, ein Problem für ihn zum Lösen gehabt, und da hat er zu mir einmal gesagt, da ist zum Personal gegangen, hat er zu mir einmal gesagt, sagt er, Herr Wimmer, Sie haben nicht zu viel Personal, Sie haben zu wenig Umsatz. Und wie machen Sie Umsatz? Das müssen Sie überlegen. Und so haben wir uns dann hingesetzt und überlegt. Und da geht es halt um Personen, da geht es ums Hingehen, ums Verkaufen, ums Erklären, da geht es um Produktkenntnisse. Das ist das, was ich seit vielen, vielen Jahren da immer wieder mittendrin bin. Ich meine, ich weiß, dass bei den Lehrabschlussprüfungen oder beziehungsweise auch bei den Lehrlingen, mit denen ich immer wieder zum Tun habe, sei es in den eigenen Betrieben, wo ich unterwegs bin oder wo es auch immer diesbezüglich gehasst wird. Am meisten hassen mir die Chefs dann, wenn ich anfange, über Produktkenntnisse zu reden, weil da kommen so Geschichten außer wie Paprikahändel und du machst den Topf auf und schaust rein und siehst ein Hühnerfrikassee und ich sage dann, Entschuldigung, das ist ja kein Paprikahändel, das hat was mit Produktkenntnis zu tun. Das ist ja ein geiles, tolles Gericht. Und wenn das heute nur von den Wanderhennen zum Beispiel ist, aus Kemmerton oder was, dann ist ja das ein wunderbares, tolles, geiles Gericht. Nur es muss halt das bleiben, was es ist. Und dann kann ich das auch am nächsten Tag weiterverarbeiten. Sei es für, und auch das sind Themen, Personalessen und so weiter. Ich muss doch nicht jedes Mal frisch kochen. Das ist ja nicht schlecht wegen dem. Aber wenn ich es ordentlich von Anfang an verarbeite, dann wird es ordentlich am nächsten Tag auch noch funktionieren. Und dann kann ich das in allen Richtungen weiterverarbeiten, dann wird es nicht weggeschmissen. Und das ist für mich nachhaltig. Also da wachse ich nicht drüber. Und halt auch zu wissen, was ich einkaufe und wo ich es einkaufe.
Du bist da eigentlich auf der gleichen Linie wie der Michael Jank, auch mit dem ich mich auch über das Thema unterhalten habe. Lass uns mal reinhören, bitte.
Ja.
Wir sind bei Michael Jank, Langer Seefeld und noch viele andere Firmen. Wir kennen uns schon ein bisschen länger. Ich bin sehr froh und freue mich sehr, dass wir uns hier mal treffen bei dir. Es besteht beim Thema Nachhaltigkeit ja durchaus manchmal ein Spannungsverhältnis zum Wunsch und Bedürfnis des Gastes auf der einen Seite nach exotischen und außergewöhnlichen Speisen und auf der anderen Seite regionalen Produkten. Stichwort Avocado, Flugmango, wir kennen das Thema mit den Erdbeeren im Winter zum Beispiel. Nun liegt es ja natürlich in der DNA eines guten Gastronomen, dass man die Wünsche von Gästen erfüllt. Auf der anderen Seite muss man sich dann schon fragen, wo hört dann die Nachhaltigkeit auf, wo beginnt sie? Wie kann man damit in Zukunft umgehen? Wir denken ja immer voran und nicht in die Vergangenheit, sondern wo müssen wir da umdenken vielleicht auch?
Also für mich speziell auch so, egal welchen Bereichen wir haben, also sei es Catering, sei es die Feinkost, sei es das Kulinarische, was wir anbieten in unseren Lokalen. Für mich beginnt Nachhaltigkeit nicht bei Nachbarn. Nachhaltig heißt für mich, das Produkt muss zum Ursprung her. Der muss ja auch Gedanken machen, wie kann ich das Produkt auch verarbeiten. Wir haben mittlerweile über 600 Lieferanten. Und das reicht nicht, wenn ich sage, ich kaufe das Stroh, da habe ich meine Eier und dann kommt irgendein Spritzmittel drüber. Er kommt zwar aus der Region, er ist der Nachbar von mir, aber er arbeitet in keiner Art und Weise nachhaltig. Weil er sich zwei, drei Grundprodukte immer dazu gekauft, ob es elektronisch ist oder ob der Spritzmittel kauft oder und und. Für mich geht es nachhaltig los. Der Produzent macht sich auch Gedanken drüber, was eigentlich unser Schwerpunkt ist. Das sind meine Tiere, da wird es geschlachtet, ich habe selber die Verarbeitung noch und dann der Endverbraucher kriegt dann das Produkt zu uns. Das ist für mich nachhaltig. Der runde Kettenschluss. Sobald ich dann zwei, drei andere Teile oder Module im Betrieb habe, wo ich selber das nicht mehr darstellen könnte, funktioniert nicht. Einfaches Beispiel, ein Koch, Sie gehen ins Restaurant und ein Koch kauft ein fixfertiges Wiener Schnitzel. Pfanne rein, kauft sie über einen Großhändler. Kein Problem, es gibt heutzutage alles. Aber ist für mich keine Nachhaltigkeit. Das Produkt mag gut sein, das kann vielleicht auch ehrlich produziert sein, aber es ist nicht nachhaltig. Für mich ist nachhaltig, es muss von Ursprung bis zum Schluss muss es perfekt sein. Und dann ist es für mich nachhaltig.
Das heißt, du schaust dann auch schon, wo die Kette dann irgendwann beginnt eigentlich?
Ganz genau.
Genau. Und wo es dann bei dir ankommt, dass du das auch ehrlich vertreten kannst?
So ist es, ganz genau.
Ja. Jetzt hat sich aber die Nachhaltigkeit mit der Produktauswahl noch nicht erschöpft. Ne, da geht es ja teilweise auch darum, bei Nachhaltigkeit, um ganz einfache Dinge im Laden zum Beispiel. Ich sage über Laden. Ne? Es geht um Geschäfte, um Shops, um Gastronomie. Da hat ja auch viel mit Nachhaltigkeit das Thema zu tun, wie gehe ich mit dem ganzen Setup um und so weiter. Ne? Da haben wir teilweise noch Rechner stehen, die sind uralt und so weiter und so fort. Da muss ja auch viel passieren wahrscheinlich, oder?
Ja, also man...
Also so ganzheitlich gesehen.
Man spürt schon den Weg der Zeit. Also wir reden halt früher, deswegen hat sich diese Molekularküche und diese Sous-Vide-Garn und alles Mögliche, da gibt es ja mittlerweile so viele Sachen und Zeug, es ist so, da hat sich viel entwickelt mittlerweile. Es ist das, aber keines der neuen Küche oder neuen Trends ist für mich nachhaltig. Nachhaltigkeit ist schon die ehrliche Küche. Ein guter Freund von mir, das was für mich nachhaltig ist eigentlich, deswegen habe ich es jetzt auch ein bisschen öfters gemacht. Der macht eine tolle Veranstaltung in Südtirol, ist selber Sternekoch, leitet auch mehrere Restaurants. Und er macht jedes Jahr eine Veranstaltung Unplugged. Unplugged heißt praktisch, er ladet viele Partner ein von ihnen, Freunde, und die Vorgabe ist, sie dürfen nicht mit Strom kochen, alte Küchen, nur mit Holz, und dann ist aber jeder Koch auch gefordert. Und das ist für ihn nachhaltig, wo er sagt, das ist eine ehrliche Küche, weil ein Koch darf nicht mit jedem modernsten Gerät, kann ich alles machen, also es gibt alles fix fertig, aber wenn er ehrlich kochen noch kann und ohne welche Zusatzstoffe, das ist dann ehrlich und das ist für ihn nachhaltig dann.
Also wieso wieder noch nicht eingeladen worden zu diesem Event, frage ich mich jetzt die ganze Zeit, weil wir brauchen jetzt auch keine modernste Küche, wir schenken einfach aus.
So ist es.
Jetzt haben wir nochmal so ein Randthema, was aber in Zukunft wahrscheinlich so ein bisschen mit auf dem Tableau liegen wird, das ist das Thema In-vitro-Fleisch. Ne? Also im Prinzip aus dem Drucker irgendwelches Fleisch da aufgespritzt. Das ist natürlich, also mir persönlich stellen sich erstmal so die Nackenhaare ein bisschen auf, wenn ich das Thema höre. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, wenn man überlegt, gibt es demnächst wie viele Milliarden Menschen auch immer auf diesem Planeten, die ernährt werden müssen und die auch Eiweiß brauchen, könnte es schon noch ein Thema sein, aber hat mit Genuss nichts mehr zu tun, oder?
In keinster Weise. Wir arbeiten mit zwei guten, gerade in Innsbruck, mit zwei Instituten zusammen. Und man hat festgestellt, dass, ich nenne keinen Namen, aber man kann sich natürlich die großen Namen vorstellen, in einem großen Supermarkt hat man in einem Schweinerückensteak, was das Kilo 19,90 kostet, hat man 48 verschiedene Partikel gefunden. Das heißt praktisch in einem Schweinerückensteak 48 verschiedene Teile. Das kann nicht mehr gesund sein, das kann nicht mehr nachhaltig sein, das kann nicht mehr ehrlich sein, das wurde für den Konsumenten auch gemacht. Keine Frage nicht, weil es gibt das Fleisch oder die Natur nicht mehr her. Finde ich für mich persönlich keine Geschichte oder keine Zukunft, muss man sagen. Und man muss sich so vorstellen, wenn, ich rede jetzt nur von Österreich, wenn nur 10% der österreichischen Bevölkerung mehr auf kleine Unternehmen schauen würde, hätten wir im Jahr 15.000 Arbeitsplätze mehr. Das heißt praktisch, warum sterben die ganzen Bäckereien aus? Warum sterben die kleinen Metzgereien aus? Warum werden die großen Supermärkte immer größer und wir in der Feinkost immer kleiner? Der Kunde sucht es. Ich verstehe schon alles. Wir sind natürlich bei uns, wir sind vom Preis her sicher nicht die billigsten. Aber wir liefern ehrliche Produkte und nachhaltige Produkte. Und da kommen wir auf das Thema nachhaltig zurück. Nämlich kein Schweinerückensteak, wo ich weiß, da sind 48 verschiedene Tiere drin, bei diesem Supermarkt kaufen. Erstens ist die nicht gut und über die Gesundheit braucht man gar nicht reden. Und das ist für mich, und da muss auch die Menschheit ein bisschen umdenken. Auch ich glaube, die nächste Generation sollte ein bisschen umdenken, um nachhaltig einzukaufen. Und nicht ständig beim Internet und und.
Ja, aber ich glaube, das haben die auch schon mittlerweile so ein bisschen auf dem Schirm, ne? Weil es geht ja auch dann teilweise bei dem Preis noch nicht mal. Oder nicht nur, nicht ausschließlich darum, dass das Grundprodukt gewertschätzt wird, sondern auch, da sind ja auch Mitarbeiter dahinter, die das verkaufen, die dich beraten und so weiter. Und die machen das alles ganz toll. Ne? Im Gegensatz zu einem Supermarkt, wo du einfach das oder in so einen Korb reinwirfst und bist an der Kasse und wirst da abgefertigt. Das ist eine ganz andere Geschichte nochmal. Das muss ja auch alles bezahlt werden.
So ist es. Und deswegen soll 10% unserer österreichischen Bevölkerung muss nur mehr auf kleine Betriebe schauen, oder ob es Tischler, ob es Elektrounternehmen, ob Lebensmittel oder kleiner Produzent, hätten wir im Jahr 15.000 Arbeitsplätze mehr. Schlimm ist, die Großen sind immer größer geworden, die Kleinen sind immer kleiner geworden, den Mittelstand, den gibt es fast gar nicht mehr, also es gibt nur mehr zwischen Reich und Arm, und man hat das bei der Krise gesehen. Die Großen sind richtig groß geworden und das ist nicht mehr. Und ich hoffe, dass die Leute auch nach dieser Krise, nach dieser Corona-Geschichte ein bisschen mehr noch nachdenken über sich. Sie haben genug Zeit gehabt natürlich. Viele haben ihre Arbeitsplätze verloren und. Viele Betriebe konnten es nicht mehr schaffen. Aber vielleicht kommt der gute Gedanke wieder zurück.
Ja, das hoffe ich auch. Zumal, also ich gehe ja nicht nur so gerne in Läden wie bei dir oder wie woanders in so Kreislereien rein, weil die Produkte stimmen, sondern da stimmt auch so ein bisschen das Umfeld, das Surrounding. Ne? Also da da bist du irgendwie willkommen, da weißt du auch genau, wo kommt das her, wie wirst du begrüßt und so weiter. Das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise. Und das ist meiner Meinung nach eigentlich so das, was normal sein sollte, oder?
Ich glaube, die Zukunft kommt schon zurück und vielleicht, ich sage immer, was Schlechtes hat manchmal was Gutes und vielleicht hat auch die Corona-Krise auch eine tolle Geschichte gehabt und dass jeder ein bisschen nachdenken anfängt.
Wenigstens das. Danke, Micha.
Gerne, danke dir, Björn.
Ja, Alfred, wie gesagt, der Michi ist da ja relativ nah bei dir, ne, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Was wir da noch gar nicht so richtig angesprochen haben, was aber vielleicht wirklich da auch Lösungswege aufzeigt, wäre natürlich das Thema vegetarisch, vegan. Ne, dass man einfach, so wie früher halt auch, nicht jeden Tag Fleisch essen muss, sondern das ein bisschen reduziert. Grundsätzlich erstmal sicherlich eine nachhaltigere Geschichte, als momentan praktiziert wird.
Naja, sagen wir mal so, wir sind ja dorthin erzogen worden, dass es jeden Tag Fleisch gibt.
Also, weil es so günstig ist.
Ja, genau. Wie ich aufgewachsen bin, war Fleisch Seltenheit. Das heißt, wir haben uns immer gefreut auf einen Samstag, auf einen Sonntag, wo es irgendwas mit Fleisch gegeben hat. Das heißt, ich bin jetzt nicht aufgewachsen in einer Familie, wo es nicht leistbar war oder irgendwas, sondern ich komme aus einer Beamtenfamilie, wo sehr wohl die Möglichkeiten da gewesen sind, nur es hat es einfach nicht gegeben. Und bei uns hat es einen großen Garten daheim gegeben, wo Gemüse angebaut worden ist und das ist gegessen worden und fertig. Und das hat auch mit der Woche Freitag meistens hat es einen ziersten Tag gegeben, da hat es halt nur Müllspeisen oder sonst irgendwas gegeben, von irgendwelchen Buchteln angefangen bis, ja weiß ich nicht, Milchreis und was da tut und Teufel alles. Das passt alles, das ist alles wunderbar, also in die Richtung geht es definitiv. Wobei ich natürlich schon auch mit dem Thema vegetarisch und vegan in einer gewissen Art und Weise immer wieder ein bisschen ein Problem habe, insofern ein Problem habe, weil es Ernährungsphilosophien sind, sage ich jetzt einmal, die für mich sehr einseitig sind. Es ist aber genau dieselbe Einseitigkeit wie diese Sache, die man jetzt hat mit viel Fleisch essen. Also man muss nicht übertreiben. Wir versuchen in der Familie uns so ausgewogen zu ernähren wie möglich. Das heißt, bei uns gibt es relativ viel Vegetarisches trotz allem, das sollte man gar nicht glauben, aber es ist wirklich so. Gibt es relativ viel Vegetarisches immer wieder auch, aber auch vegan wird gekocht in allen möglichen Variationen, speziell jetzt, wie wir daheim waren. Das hat alles seine Berechtigung, aber ich glaube, es geht einfach um die gesunde Mischung. Aber um, sag jetzt einmal, speziell Waste zu verwenden, oder Waste zu vermeiden, ist es natürlich ein Weg, wo ich sage, okay, vegetarisch, vegan hier als Folgegericht zu arbeiten, vollkommen richtig. Aber ich kann da aus Erfahrung sagen, ich habe auch Sachen miterlebt, wo dann in Betrieben eingeführt worden ist, ein vegetarischer Tag und dann kommen halt die Leute her und sagen, Alter, ne, mit mir nicht. Ich zahle doch nicht das Schweinegeld, dass ich dann Gemüse essen muss. Also es hat immer alles mit Angebot und Nachfrage zu tun. Ich muss mich aber auch, und da sind wir bei einem, was ich irgendwann in einem Vorpart schon mal gesagt habe, ich muss das auch leben, ich muss das sein. Und wenn ich heute das lebe und das sein will, dann passt das auch. Nur muss ich halt dann auch davon ausgehen, dass ein gewisses Klientel mir einfach nicht mehr besucht. Es gibt genügend Lokale und ich kenne einen Innsbruck da, der Christoph Pickel. Ein Kollege, mit dem ich vor vielen Jahren einmal zusammengearbeitet habe, der komplett auf die vegetarische Schiene abgefahren ist und der macht das sensationell. Da geht halt wirklich nur der hin, der dort hingehen will. Und das passt da. Der hat er sich aber auch von Anfang an so kommuniziert. Da gibt's auch dieses Essen, großer Tisch im Feld. Da wird ein riesengroßer Tisch im Feld aufgestellt und dann gibt's halt nur Gemüse von diesem Feld, was verkocht worden ist. Also, das ist eine ganz tolle Geschichte. Aber dann gehen halt die hin, die das wollen. Aber solange ich als Mischbetrieb bestehen bleib, oder als Mischbetrieb mich präsentiere, solange habe ich halt das Problem. Nur, wie gesagt, bei der Wiederverwertung wäre es natürlich möglich, weil wenn ich halt sage, die Gemüsebeilage vom Vortag, die kann ich am nächsten Tag locker alles Suppe verkochen, sofern es noch einen Koch gibt, der nur Suppe kochen kann. Ne? Weil das ist natürlich ein ganz anderes Thema.
Ja, stimmt, da kommen wir auch noch gleich dazu. Aber ich persönlich liebe ja vegetarisch oder auch vegan, Linsenbolognese zum Beispiel, super Gericht für mich. Ich habe mich mit dem Micha auch noch über was anderes unterhalten. Das ist auch ein Thema, wo ich weiß, dass du schon viele Jahre dran arbeitest. Und das ist so in den gehobeneren Bereich das Thema Individualisierung, sprich individuelle Gästebetreuung. Das ist ja, da gibt es natürlich die Standardisierung auf der einen Seite und auf der anderen Seite geht man jetzt aber individuell auf den Gast ein.
Ja. Ja, entschuldige, wenn ich jetzt so gleich ins Wort falle, weil du merkst, es ist für mich ein Thema, wo ich seit vielen, vielen Jahren immer wieder auf das Thema zurückkomme oder immer wieder versuche, es voranzutreiben. Ich fasse es unter dem Begriff Customer Relation Management unter. Das ist ein neumodernes Wort für einfach Wohlfühlfaktor. Wohlfühlfaktor heißt, Gast erkennen, Gast Wunsch erkennen, Wunsch erfüllen, zufrieden nach Hause gehen lassen und sagen, wow, das war's. Und ich glaube, das ist was noch viel mehr kommen muss. Das ist aber keine neue Erfindung. Also da sind viele Dinge dabei. Wenn ich auf die letzten 40 Jahre zurückblicke, über was wir heute gesprochen haben oder was auch die Kollegen darüber sprechen, das sind ja alles keine neuen Erfindungen. Das Einzige, was vielleicht eine neue Erfindung ist, ist einfach die Möglichkeit, das zu digitalisieren. Aber alles andere sind ja keine neuen Erfindungen. Wir sind Dienstleister und Dienstleistung kommt von dienen. Und dienen heißt, ich versuche meinem Gegenüber einen Wunsch zu erfüllen. So einfach ist es. Und wenn ich erkenne, was der will, dann habe ich gewonnen. So, und da geht es eben darum, das zu dokumentieren und da hilft natürlich wieder die Digitalisierung. Das heißt, ich kann hier, da gibt es diese berühmten Gästekarteien, wo man es eintragt. Ja, ich weiß, ich in den Betrieben, in denen ich immer gewesen bin, bin ich meistens geprügelt worden dafür, weil ich eine eigene Wortwahl dafür habe. Aber das muss so kurz und knackig sein, damit es auch ein Nachfolger verstehen kann. Ich bin zum Beispiel ja kein Sesselkleber. Also ich bin ja umtriebig, ich habe ja in meiner Laufbahn, weiß ich nicht, wie viele Betriebe trotzdem durchgemacht, meistens so 4 bis 5 Jahre war ich in einem Betrieb. Und habe halt versucht, Leuten etwas beizubringen und speziell in diesem Bereich. Und da ist es einfach wichtig, das kurz und knackig zu lassen. Das nutzt man nichts. Mir ist das wurscht, ob der Vorgänger von mir oder ich mit den Gästen per Du bin oder nicht. Das interessiert einen Nachfolgenden überhaupt nicht. Der will nur wissen, wo sitzt er, was ist er, wie benimmt er sich. Was ganz tolle Geschichten sind, ist Sachen aufschreiben, Linkshänder, Rechtshänder. Da kann man Gäste überraschen. Ich habe einen Kurs gehabt, eine Schönheitskollegin aus München, die hat in einem 5-Sterne-S-Hotel, die hat fast gewarnt am Tisch, weil ich gewusst habe, dass sie Linkshänderin ist. Und das heißt auf das Besteck, das Beobachtungsgabe, schauen, zuhören, übernehmen. Und das wird halt in den meisten Betrieben komplett vergessen, weil das ist komplett wurscht. Das hat ja nichts mit, hat ja nichts mit Stammgäste zu tun. Für einen Stammgast einen Zaunstocher auf seinen Tisch zu legen, weil er das einfach so will, das ist eine leichte Übung. Schwierig wird es bei neuen Gästen. Das heißt aber auch im Betrieb hinzugehen, mitzuhören, schauen, wenn die Gäste schon anreisen, sie dort ab in dieser Emotionswelt abzuholen. Wenn ich merke, der ist stressig, angereist, dann brauche ich dem nicht auf die Nacht auch nur eine stressige Situation im Restaurant bieten oder in dem ganzen Umfeld bieten, also das runterzuholen. Und da ist nur wahnsinnig viel Nachholbedarf. Ich weiß, da gibt es Betriebe, da gibt es Hotels, die sind sensationell, die das machen. Ich weiß, da gibt es Kollegen, die sind gigantisch. Es gibt aber das Umfeld, das andere Umfeld genauso. Also da ist Brachland Ende nie.
Also da ist natürlich Digitalisierung oder kann eine große Hilfe sein.
Natürlich,
dabei. Klar. Andererseits steht und fällt das natürlich am Ende trotzdem mit den Mitarbeitern.
Naja, es fällt und steht mit Mitarbeitern, ja. Aber es hat natürlich aber da sind wir wieder bei vielen anderen Dingen, wie wir erst schon gehabt haben, bei der Digitalisierung, das hat natürlich auch etwas mit Wartung zu tun. Weil das nutzt man nichts. Und Entschuldigung, wenn ich das jetzt so, ich weiß, da sind vielleicht jetzt ein bisschen Dings. Es nutzt mir nichts, wenn der Hund Rufi drinnen steht, dass der immer gern die gelbe Schüssel hat als Wasserschüssel, wenn ich nicht weiß, dass der Hund Rufi vor 3 Jahren gestorben ist. Und wenn ich das nicht niederschreibe oder auslösche oder was auch immer oder auch den Namen von und speziell bei Tieren weiß ich oder auch bei Kindern sieht man meistens mitwachsen, da ist es nicht so ein Thema. Aber speziell bei Tieren weiß ich, da tritt man oft bei Gästen richtig ins Fettnäpfchen. Und wenn dann diese Digitalisierung zwar gemacht wurde einmal, aber dann nicht gewartet wurde, dann kommen genau die Sachen raus.
Also die Geschichten kenne ich auch alle aus eigener Erfahrung. Ich hatte da allerdings nicht nach dem Hund gefragt, sondern nach ihrem Mann und der war wirklich schon seit 5 Jahren tot.
Er ist ablehnt.
Ja.
Ja, aber da
kommt er nicht so ganz gut an.
Ja, aber das ist halt dann die Geschichte mit Wartung. Und da nutzt er die ganze Digitalisierung nichts, wenn du es nicht gewartet hast. Wenn keiner da ist, der sich darum kümmert, dass das immer am aktuellen Stand ist. Und das hat auch sehr viel mit Guest Relation zu tun. Hinzugehen, nachzufragen und wenn es war, Es gibt ganz simple Mittel dafür. Da kann ja nicht jeder, es kann ja nicht jeder irgendwo was eintragen in der Gästekarte. Der ist auch gut so. Aber da gibt es ganz normale, ich habe einmal so kleine Zettel gemacht, Gästewünsche. Und da kann ich sagen, das geht sich relativ einfach, das gibt es jedem Mitarbeiter, sagst du, schreibst alles auf. Ja, was soll ich aufschreiben? Alles, was da auffällt. Komplett wurscht. Rauszufiltern, was dann in diese Kartei reingeht, das musst du selber machen. Da muss man sagen, okay, das ist wichtig, das ist nicht wichtig. Weil es kann sich ändern. Es ist, wenn ich jetzt auf ein Thema komme mit Wein zum Beispiel, ich brauche dort nicht einschreiben, dass der den und den Wein haben will. Weil den gibt es vielleicht nicht mehr. Oder den Jahrgang gibt es nicht mehr. Oder der hat sie. Aber ich kann zum Beispiel reinschreiben, bevorzugt trockene Weißweine, bevorzugt liebliche Weißweine, trinkt gar keinen Wein. Ganz wichtig, ist Antialkoholiker. Das beginnt aber dann bei der Rezeption. Weil das nutzt mir nichts, wenn es in der Gästekartei vom Restaurant steht, wenn der an der Rezeption sagt, zum Welcome Drink darf ich einen Prosecco anbieten und der sagt, jetzt bin ich zum 10. Mal da und jetzt wisst ihr immer nicht, dass ich Antialkoholiker bin. Also das heißt, das ist ein Konglomerat. Dann nutzt dieses ganze Digitalisierung nichts, wenn keiner dahinter steht, der das richtig wartet und dass da alle damit umgingen.
Da hast du recht. Ich habe nochmal mit dem Micha auch über dieses Thema gesprochen. Lass uns mal hören, was er gesagt hat, bitte.
Danke nochmal fürs Kommen oder dass ich dabei sein darf, lieber Björn. Wir sind noch speziell jetzt auf den Gast eingegangen. Das heißt praktisch für uns, nicht nur die Krise, das Corona hat uns auch gezeigt, wir arbeiten auch mit Menschen, nicht nur mit Kunden zusammen. Und wir haben gesagt, wir möchten noch spezieller auf den Gast hineingehen. Das heißt praktisch, wir sind jetzt eher ein bisschen, gehen wir ins Fachbegriff, ein bisschen ins Storytelling. Also wir wollten Geschichten erzählen. Früher hat man zu uns gesagt, man geht jetzt auf Tisch 5, jetzt geht man in die Kristallstube. Oder jetzt, wo wir beide da sitzen, wo ich sage, früher haben wir gesagt, jetzt geht man in den Weinkeller. Ich sage, Weinkeller gibt es tausende. Aber ich möchte natürlich für meinen Betrieb was Spezielles haben. Und gesagt, jetzt gehen wir in die Futtergrube. Was heißt die Futtergrube? So wie er gesagt hat, der Björn hat dann gesagt, wir haben so wie bei Kühen haben wir so Futterstellen geschaffen. Wir haben den Tisch haben wir natürlich ein bisschen spezialisiert. Es gibt dann eine spezielle Darstellung noch akustisch, wo er sagt, da kommen Kuhgeräusche und hin und her. Also wir wollen noch ein bisschen speziell auf den Gast eine Erlebnisgastronomie zurückgehen. Und dass der Kunde sagt, du, er ist jetzt nicht jetzt in den 100. Weinkeller gewesen, er war jetzt genau in der Futtergrube. Das ist ein bisschen ein Marketing-Gag, wo man sagen, da möchte man ganz, ganz speziell auf den Kunden eingehen. Und das ist für mich ein bisschen was Spezielles.
Nein, das sieht wunderschön aus. Also das muss man sich wirklich mal anschauen. Auch mit dem Tisch, mit dem Heu in der Mitte und so. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Jetzt ist es natürlich so, dass viele Jahre uns in der Gastronomie und der Hotellerie gelehrt wurde, wir müssen Dinge standardisieren, um einfach effektiver zu sein. Und auf der anderen Seite kommt die Individualisierung. Das konkurriert ja teilweise ein bisschen. Ne? Das heißt, steht das irgendwann im Weg? Oder wo fängt Individualisierung eigentlich an, wenn du als Basis erstmal die Standards hast?
Wir haben mehr Betriebe und wo sagt, wir haben in Kitzbühel einen Betrieb, wir haben in St. Anton einen Betrieb, wir haben in Samnau einen Betrieb. Insgesamt 12 auf Tirol verteilt. Das ist nur die Feinkostgeschichte. Und wir sind drauf gekommen eigentlich, es hängt viel von der Person ab. Also wir wollten eigentlich ursprünglich einen Zentraleinkäufer, einfach als Beispiel, wenn man es so nennen darf, einen Zentraleinkäufer einstellen für unsere Betriebe. Es war nicht machbar. Weil in Samnaun ist ganz einer Kunde, der was jetzt in Seefeld ist. In Seefeld ist wieder ein ganz einer Kunde wie in Kitzbühel. Und dann geht es noch los. Wie stark sind deine Mitarbeiter? Wie stark können sie mit den Kunden arbeiten? Und das hat uns auch persönlich auch gezeigt, gerade im Management, dass wir für unsere Betriebe in unserer Größe keine, wie soll man sagen, keine, wo man sagt, man arbeitet nach Checklisten runter, das ist keine Chance. Keine Chance. Also da müssen wir speziell für unsere Betriebe individuell einigen, weil wir auch ein sehr großes Spektrum an Produkten haben. Wir haben über 12.000 verschiedene Produkte und da. Und viele Produkte muss man erklären. Das versteht der Kunde normal nicht. Wir haben natürlich Mainstream-Produkte, wo er sagt, das kauft eigentlich die Masse oder sagt, da haben die Betriebe eigentlich ein starkes Marketing, aber es sind viele Produkte dabei, wo man erklären muss und das auch die Leute auch zeigen muss und dass sie schmecken und fühlen. Und da geht es eigentlich hin. Und das ist für mich individuelles Arbeiten.
Das heißt aber, wie du es so beschreibst, du brauchst natürlich auch eine gewisse Zeit immer am Gast und am Kunden. Ein bisschen Zeit, du brauchst mehr Produkte oder eine große Auswahl. Du brauchst mehr Equipment teilweise auch. Also ist dann diese Individualisierung auch vielleicht so ein bisschen begrenzt dann auf Dauer? Also wo hört das auf?
Begrenzt würde ich nicht sagen. Wir sind für unser Betrieb, weil wir jetzt, ich rede jetzt über das Feinkost, also da wo wir stark sind eigentlich, wir haben sehr viele kleine Produzenten, also insgesamt über 600 verschiedene Lieferanten, und das sind alles, ich sage im Positiven, alles verrückte Hunde. Und es macht Spaß mit dir zusammenarbeiten, so wie wir in unserem Teil verrückt sind, so sind auch unsere Produzenten mittlerweile. Wir haben von einfachem Bauarbeiter, der was zu uns eine Tasse Kaffee trinkt, bis zum 5-Sterne-Hotelier, bis zum eigentlich den großen Aktionär, wir haben alles. Also bei uns geht das Spektrum von 3 Euro los bis 70.000 Euro. Also bei uns kann man alles genießen. Wir können alles anbieten, wir bieten eine breite Fläche, aber trotzdem auf einem gewissen Niveau, wo sich jeder wohlfühlt auch. Also es ist ganz individuell ein bisschen eingestaltet. Ich sage, es sitzt der Bauarbeiter neben dem Hotelier. Die haben alle beide kein Problem. Sie fühlen sich auch gleich. Und dieser, ich vergleiche es immer wie ein großes Kino, wie ein Kabarett. Wir machen die Bühne für diese Leute. Und das ist unsere Aufgabe. Und das bestärkt uns auch.
Ja, das ist ja auch das Witzige, ne? Du kennst ja zum Beispiel auch fast alle deine Gäste mit Namen oder mit Vornamen oder Nachnamen oder Rufnamen. Jeder, der mit da reinkommt, wird irgendwie angesprochen. Und die, wo du den Namen nicht weißt und die du noch nicht kennst, das geht relativ zügig bei dir, ne? Dann hast du bald. Aber kann man diese individuelle Gästebetreuung auch lernen oder ist das einfach eine Gabe?
Ach, Gabe, also mit Namen tut mir, muss man manchmal schwer, weil ich einfach so viele Leute um mich herum habe, aber ich bin nur schnell drin im Gespräch, also Gesichter merkt man brutal. Also Gesichter,
macht einfach Spaß.
Das macht einfach Spaß. Ja. Und Gesichter, also wenn ich eine Person einmal gesehen habe und mit der, die hoffe ich in meinem positiven Sinne, die merke ich mir sofort, und natürlich, man kennt 80% natürlich mit Namen, aber und die anderen 20%, was man nicht schnell kennt mit Namen, die haben wir gleich im Griff.
Ja, das denke ich mir. Danke wieder.
Gerne.
So, Alfred, es ist die Zeit schon wieder ein bisschen vorangeschritten. Wir haben so lange geplaudert. Wir wollten eigentlich ja noch über den Fachkräftemangel, das eigentlich größte Problem überhaupt wahrscheinlich, das uns in Zukunft begleiten wird, in Gastronomie und Hotellerie sprechen. Das haben wir uns jetzt gedacht, heben wir uns für einen weiteren Podcast auf und dürfen gleich nochmal auf die nächste Folge hinweisen. Eine richtige Star-Folge. Wir haben dabei den Bordeaux-Papst aus der Schweiz, René Gabriel.
Ja, genau. Schön.
Leo Hillinger ist mit dabei.
Schön.
Ne? Und spannende Themen, geht sicherlich um Wein und um Getränke und was uns da in Zukunft erwartet. Haben zum Beispiel mit René Gabriel gesprochen über Bordeaux 2018, ganz spannend. Und da freuen wir uns schon drauf. Dann danke.
Bitte gerne.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal.